SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.
The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing.
Die Olympischen Winterspiele 2022 finden im schneelosen Peking statt. Zur Begründung der Vergabe gleich mehr. Gegen zwei deutsche Investigativjournalisten wird wegen Landesverrats ermittelt. Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes ist alarmiert.
Dann werden andere Journalisten überlegen, welche Themen können wir überhaupt noch aus diesem Bereich veröffentlichen. Und dann gibt es so eine gewisse imaginäre Schranke im Kopf, wo man überlegt, welches Thema machen wir, welches nicht. Ich hoffe nur, dass sich kein Journalist davon abschrecken lässt.
Es handle sich um einen Einschüchterungsversuch des Staates. Großer Verlust für die Schweizerische Nationalbank. Legt die SNB das Geld auch richtig an? Wir fragen nach. Und um 13 Uhr Gespräch mit dem ehemaligen Besitzer der Marinello-Läden.
Unternehmertum ist eigentlich relativ eine einsame Geschichte.
Luciano Marinello über seine Berufung als Lebensmittelhändler, über Neid und Scham um 1 in unserer Sommerserie. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Aus Sicht von Menschenrechtlern war es die Wahl zwischen zwei Übeln, zwischen Kasachstan und China, zwei Ländern, die es mit Menschenrechten beide nicht so genau nehmen. Den Zuschlag bekommen hat jetzt also Peking mit 44-40 Stimmen. Was das aus sportlicher Sicht bedeutet, weiß Bert Sprecher.
Es war keine große Überraschung, dass IOC-Präsident Thomas Bach den Namen des Favoriten Peking aus dem Kuvert zog.
The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing!
Für Peking sprach sicherlich die große Erfahrung bei der Organisation von Grossveranstaltungen. Chinas Metropole war 2008 bereits Schauplatz der Sommerspiele und wird in diesem August die Leichtathletik-Weltmeisterschaften austragen. Die chinesische Bewerbung hat aber auch Nachteile, die weiten Distanzen. Zum Beispiel die Skiwettbewerbe, die nordischen Wettkämpfe und die Entscheidungen im Biathlon fallen rund 200 Kilometer entfernt von Peking. Zudem muss das Wintersportgebiet zuerst entwickelt werden, ein teures und schwieriges Unterfangen, welches kaum ohne Eingriffe in die Natur möglich sein wird. Und es gibt noch ein weiteres Manko. Ausgiebiger Schneefall ist rund um Peking selten. Deshalb wird viel Kunstschnee notwendig werden. Dennoch, die Chinesen freuen sich nun also auf die zweite Austragung von Olympischen Spielen innerhalb von 14 Jahren. Genau wie im Bewerbungsvideo versprochen, dass China ein weiteres Mal die Welt zusammenbringen will.
The whole country as one dreams of bringing the world together again for the 2022 Olympic Winter Games.
Der Bericht von Beat Sprecher und wir sprechen gleich vertieft über den Austragungsort Peking der Olympischen Winterspiele 2022. In Sachen Olympische Jugendspiele gibt es aber eine erfreuliche Meldung aus Sicht der Schweiz. Damit zur Nachrichtenübersicht mit Bettina Studer.
Die Stadt Lausanne trägt die dritten Olympischen Jugendspiele im Winter 2020 aus. Das Internationale Olympische Komitee hat die Westschweizer Stadt zum Austragungsort gekürt. Das rumänische Brasov ging als einzige Mitbewerberin leer aus. An den Spielen werden 1200 Athletinnen und Athleten im Alter von 15 bis 18 Jahren in 7 Sportarten um Medaillen kämpfen. Das Budget beläuft sich auf rund 40 Millionen Franken. Die Stadt Lausanne und der Kanton Waadt steuern je 8 Millionen Franken bei. Die Schweizerische Nationalbank hat im ersten Halbjahr einen Verlust von 50 Milliarden Franken gemacht. Grund ist hauptsächlich der starke Franken, der dafür sorgt, dass die Fremdwährungspositionen der Nationalbank weniger wert sind. Aber auch der tiefe Goldpreis macht sich im Ergebnis bemerkbar. Wegen des Verlusts schmelzen die Reserven der Nationalbank. Es ist daher unsicher, ob sie den Kantonen dieses Jahr Geld ausschütten wird. Im Verlauf des Schuldenstreits hat Griechenland Notfallpläne erarbeitet für den Fall, dass das Land aus der Eurozone ausscheiden sollte. Das bestätigte der griechische Regierungschef Alexis Tsipras. Vor dem Parlament in Athen sagte er, man habe sich auf alle möglichen Fälle vorbereiten müssen. Dem früheren Finanzminister Giannis Varoufakis wird vorgeworfen, er habe den Austritt Griechenlands aus der Eurozone geplant. Dem sei nicht so, widersprach nun Regierungschef Tsipras im Parlament. Der amerikanische Geheimdienst NSA soll auch die japanische Regierung abgehört haben. Das zeigen Dokumente, die die Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlicht hat. Es handle sich dabei um Protokolle von abgehörten Gesprächen zwischen verschiedenen japanischen Regierungsämtern. Zudem gibt es eine Liste mit angeblich abgehörten Telefonnummern. Eine davon ist die Nummer des japanischen Wirtschaftsministers. Auch Unternehmen wie Mitsubishi und Verantwortliche bei der japanischen Nationalbank seien überwacht worden. Vor 2 Jahren hatte die japanische Regierung erklärt, sie sei nicht betroffen von der Abhöraktivität der NSA. Im Süden der Türkei sind bei einem Angriff auf einen Polizeiposten 2 Polizisten und 2 Angreifer getötet worden, wie türkische Medien berichten. Der Angriff in der Stadt Adana sei von kurdischen Aufständischen verübt worden. Die türkische Armee bombardiert seit Tagen Stellungen der kurdischen PKK im Norden Iraks. Beide Seiten haben den seit 2 Jahren geltenden Frieden für beendet erklärt. Im israelisch besetzten Westjordanland ist eine Palästinenserfamilie Opfer eines Brandanschlags geworden. Ein 1,5-jähriges Kind starb in den Flammen und 3 Familienmitglieder wurden schwer verletzt. Die Täter sind flüchtig. Es wird vermutet, dass es sich um jüdische Siedler handelt. Das Wetter. Heute ziehen aus Westen allmählich dichtere Wolkenfelder auf. Mit Biese erreichen die Temperaturen 24 Grad. Im Süden ist es nur teils sonnig bei 27 Grad. Morgen, zum 1. August, hat es beidseits der Alpen viele Wolken und zeitweise fällt etwas Regen bei 23 Grad.
Am Schluss waren es nur noch 2. Von allen möglichen Kandidaten für die Olympischen Winterspiele 2022 blieben am Schluss nur noch Peking und das kasachische Almaty. Andere Austragungsorte, wie zum Beispiel St. Moritz, hatten sich aus dem Rennen zurückgezogen. In der kasachischen Stadt Almaty hätte es Schnee, 2 Drittel der Infrastruktur wären schon gebaut. Den Zuschlag hat jetzt aber Peking bekommen. Frage an SRF-Auslandredaktor und China-Kenner Martin Aldrovandi. Peking ist jetzt nicht gerade als Winterkurort bekannt. Schnee gibt es eher nur künstlichen. Hat da das Olympische Komitee politisch entschieden, also ja nicht die Olympischen Spiele in einem russlandnahen Staat austragen?
Naja, ich denke, es hat vor allem auch damit zu tun, weil Peking China schon Erfahrung hat. Man hat gezeigt, dass man 2008 bereits, also zumindest organisatorisch, top war. Und das IOC kann sich eigentlich da auf das Know-how der Chinesen verlassen. Es stimmt, Sie haben recht, eine Wintersportkultur oder so etwas gibt es in China nicht. Ich würde vielleicht auch sagen, noch nicht. Also man hofft, dass man mit diesen Olympischen Spielen das ändern kann. Man spricht von einem potenziellen Markt von bis zu 300 Millionen Chinesen, die langfristig auf den Geschmack kommen könnten. Also zum Beispiel eben dann beginnen wird mit Skifahren, Snowboarden, mit dem Langlauf.
In Kasachstan wäre einiges an Infrastruktur vorhanden gewesen. In China muss zum Teil erst noch gebaut werden. Wie nachhaltig werden denn diese Bauten sein? Oder anders gefragt, wird das je danach noch jemand benutzen?
Ja, so zumindest in Peking, also in der Stadt, da werden ja auch Hallen benutzt, die es bereits 2008 schon gab. Also zum Beispiel das Vogelnest, das ist ja bei uns auch sehr bekannt. Dann in Zhangjiakou oder in Yenching, also in den beiden Austragungsorten außerhalb von Peking, da muss sehr, sehr viel Neues gebaut werden. Da kommt ja auch noch dieser Zug hinzu, also diese Hochgeschwindigkeitseisenbahn, die alle 3 Orte miteinander verbindet. Und da hofft man natürlich, dass das später auch verwendet wird. Also eben wenn dann die Chinesen wirklich anfangen mit dem Skifahren.
Für die Spiele von 2008 versprach die chinesische Führung damals, man wolle auch in den Umweltschutz investieren. Dieses Versprechen macht man jetzt wieder. Wie viel ist dieses Versprechen wert?
Ich würde sagen, hier ist bestimmt ein Hauptproblem der Schnee oder der fehlende Schnee. In Peking und auch in den beiden anderen Austragungsorten, da ist es im Winter zwar sehr kalt, aber trocken und es fallen eigentlich nur wenige Millimeter oder Zentimeter Schnee überhaupt. Das heißt, man braucht sehr viel künstlichen Schnee und dafür braucht es wiederum sehr viel Wasser. Und das in einer Gegend, in der es eigentlich eher zu wenig Wasser gibt. Also da sieht es umwelttechnisch nicht so gut aus.
Die Olympischen Sommerspiele 2008 haben wenig geändert an der Menschenrechtssituation in China. Wird es diesmal anders? Eine Chance für China quasi?
Die Menschenrechte sind einer der Hauptkritikpunkte dieses Mal auch wieder. Das war es bereits 2008. Es hat sich eigentlich wenig geändert seit den damaligen Sommerspielen. Im Gegenteil, also in den letzten Jahren gibt es eher wieder mehr Repression und auch viele Aktivisten, Menschenrechtsaktivisten, die kritisieren, dass diese Spiele jetzt oder die Winterspiele an Peking gehen und damit eben ein falsches Zeichen gesetzt wird.
Besten Dank für diese Einschätzungen, Martin Aldrovandi. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. In Deutschland geht der Staat strafrechtlich gegen Journalisten vor. Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes kann es kaum fassen.
Dieser Vorwurf des Landesverrats ist in der Definition ein Verbrechen gegen den Staat. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Im Kanton Aargau wohnen die ersten Asylbewerber in Zelten.
Then it's a good idea, but it's cold.
Der erste Eindruck des Asylbewerbers aus Libyen, es sei kalt. Und der Monat Juli wird uns als denkwürdiger Monat in Erinnerung bleiben mit Griechenland und dem Iran und diesem Zermatter und seinem Verhältnis zum Matterhorn.
Ich habe schon immer gesagt und ich sage es immer, der Berg will nicht, dass man absteigt.
Zuerst aber zur Zwickmühle, in der die SBB steckt. Sie muss politischen Parteien eine Plattform bieten, selbst wenn das Ausschreitungen gibt. Es war eine Premiere gestern im Zürcher Hauptbahnhof. Erstmals hat eine politische Partei die große Halle für eine Wahlkampfveranstaltung genutzt. Die SVP hatte zu Bratwurst geladen, Reden gehalten und die Nationalhymne gesungen. Doch das Politfest ging regelrecht in Tränengas und Rauchschwaden auf. Linksextreme hatten die Veranstaltung gestört, die Polizei schritt ein. Eine Person wurde verletzt, 5 wurden verhaftet. Nun will die SBB als Vermieterin der Halle über die Bücher gehen. Sarah Nowotny.
Nach den gestrigen Ausschreitungen ist die SBB konsterniert. Sprecherin Lea Meyer.
Wir bedauern vor allem, dass Leute mit einbezogen wurden, die auf den Zug gingen, die an der SVP-Veranstaltung waren. Also wirklich Menschen, die überhaupt nicht mit involviert in diesem Vorfall waren.
Hätte die SBB denn etwas besser machen können, zum Beispiel mehr Sicherheitskräfte aufbieten? Nein, findet Lea Meyer.
Unser Sicherheitsdispositiv, das hat sich bestätigt. Wir waren vorab bereits in Kontakt schon mit der Kantonspolizei. Wir waren mit Sicherheitsleuten vor Ort. Von dem her hat sich unser Sicherheitsdispositiv bestätigt.
Die Ausschreitungen ändern denn auch nichts. Es wird weiterhin politische Veranstaltungen auf SBB-Boden geben. Jede Partei, die sich früh genug anmeldet, kommt zum Zug. Der Grund, dass die SBB solche Anlässe nicht verbieten kann, ist ein Bundesgerichtsurteil. Das höchste Schweizer Gericht hat 2012 entschieden, dass politische Werbung jeder Art an Bahnhöfen erlaubt sein muss. Auch wenn ein Verbot keine Option ist, die SBB will jetzt wenigstens strengere Regeln für Politpropaganda am Bahnhof. Die einschneidendste Maßnahme: Veranstalter sollen in Zukunft die Sicherheitskosten selber übernehmen, und zwar dann, wenn es Ausschreitungen gibt und die Bahnpolizei einschreiten muss. Sprecherin Lea Meyer.
Es waren auch Leute von der SBB im Einsatz, also Transportpolizisten, und insofern geht das auch auf die Rechnung der SBB.
Ob die gesetzliche Grundlage für die Überwälzung der Kosten auf die Veranstalter reicht, das klärt die SBB jetzt ab. Daneben plant sie weitere Verschärfungen für politische Parteien. So sollen diese an Bahnhöfen künftig gleich viel Miete zahlen wie kommerzielle Veranstalter. Zudem arbeitet die SBB an einem Reglement, das klar umreißen soll, was erlaubt ist. Details gibt es dazu noch keine. Zeit genug hat die SBB auf jeden Fall. Für diesen Wahlherbst sind keine weiteren Politveranstaltungen an Bahnhöfen geplant.
Das gab es in Deutschland seit einem halben Jahrhundert nicht mehr, seit der Spiegel-Affäre. Der Generalstaatsanwalt ermittelt gegen 2 Journalisten wegen Landesverrats. Ermittelt wird gegen zwei Blogger, die regelmäßig über die Zusammenarbeit des deutschen Nachrichtendienstes mit der NSA berichten. Im konkreten Fall hatten die zwei Journalisten aus einem als vertraulich gekennzeichneten Bericht zitiert, in dem es über Pläne des Verfassungsschutzes geht, eine Überwachung von Radikalen und Extremisten im Netz zu überwachen. Unter den Politikern in Deutschland ist die Empörung groß. Sie reden von einem schlechten Scherz und vom Verrat an der Demokratie. Was aber sagen die Betroffenen selbst, die Journalisten? Frage an den Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes Michael Konken. Dass gegen netzpolitik.org wegen Landesverrats ermittelt wird, ist das für Sie nachvollziehbar?
Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil man hat ja aus der Vergangenheit nichts gelernt, glaube ich. Die Pressefreiheit wird in Deutschland sehr groß geschrieben, hat Verfassungsrang und steht sehr oben in der Verfassung. Und das, was hier gerade gemacht wird, ist etwas, was nicht nachvollziehbar ist, was höchstwahrscheinlich dafür sorgen soll, dass die Geheimdienste, die schlecht durch die Politik kontrolliert werden, die Politik hat da immer wieder Probleme mit, dann auf diejenigen mit Kanonen schießen, die hier die Kontrolle wahrnehmen, die Journalisten. Aber gerade in einer Demokratie ist es wichtig, auch Geheimdienste genau zu kontrollieren, und das haben in der Vergangenheit immer wieder wir Journalisten getan.
Der Gründer von Netzpolitik äußerte selbst den Verdacht, es werde ermittelt, weil durch die Arbeit seiner Redaktion immer offenbarer werde, wie knietief die Bundesregierung im Sumpf von NSA und Co. stecke. Das heißt also, Sie teilen bis zu einem gewissen Grade seine Meinung, dass es ein Einschüchterungsversuch ist.
Das ist ein Einschüchterungsversuch, denn wir haben auch gemerkt, gerade bei NSA, und wir haben auch den NSU-Prozess noch, der in der rechten Szene sich abspielte und wo gerade die Verfahren oder das Verfahren in München läuft, wo meines Erachtens auch der Verfassungsschutz versagt hat, wo auch die Regierung versucht, es wahrscheinlich zu vertuschen, dass es hier Probleme gab. Und insofern ist es hier eine Abschreckung, denn gerade wenn solche Themen in die Öffentlichkeit kommen, solche Strafanzeigen gegen Journalisten, dann werden andere Journalisten überlegen, welche Themen können wir überhaupt noch aus diesem Bereich veröffentlichen. Und dann gibt es so eine gewisse imaginäre Schranke im Kopf, wo man überlegt, welches Thema machen wir, welches nicht. Ich hoffe nur, dass sich kein Journalist davon abschrecken lässt.
Ich höre heraus, Sie machen sich Sorgen.
Ich mache mir Sorgen, weil ich nicht weiß, was dabei herauskommt. Denn auch der Bundesanwalt hat ja das Ermittlungsverfahren begonnen. Er hätte auch sagen können, hier ist gar kein Anfangsverdacht. Ich mache da überhaupt nichts. Denn dieser Vorwurf des Landesverrats ist in der Definition ein Verbrechen gegen den Staat. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so eine Kernstraftat der Spionage und geht immer gegen die äußere Sicherheit und den Bestand des Staates. Und was hat man hier gemacht? Man hat hier Informationen veröffentlicht von Informanten. Das ist zulässig in Deutschland, Informanten sind geschützt, dass hier genauer im Internet kontrolliert werden will, dass man hier neue Regularien aufbauen will, um die Szene zu kontrollieren aus der rechten und der linken Seite. Und genau das hat man veröffentlicht. Das ist ja schon etwas dubios, wenn man weiß, dass die Telefone der Kanzlerin und anderer Regierungsmitglieder abgehört werden, dass Gespräche im Internet im Wortlaut wiederzufinden sind. Aber hier auf der anderen Seite wird dann gegen Journalisten ermittelt, die in die Öffentlichkeit bringen, wie der Verfassungsschutz künftig internetmäßig mehr Überwachung praktizieren will.
Gibt es denn eigentlich einen Unterschied, ob jetzt ein Journalist für einen kleinen Blog arbeitet, wie in diesem Falle, oder für eine der großen Zeitungen, wie zum Beispiel die Süddeutsche oder die FAZ?
Ja, es macht mich nachdenklich, dass man hier an Journalisten herangeht, die für einen aber bekannten Blog in Deutschland arbeiten, die sich mit diesen Themen immer intensiv beschäftigen und die auch einen Namen haben in Deutschland. Das sind also nicht namenlose Journalisten, sondern beide haben einen guten Namen im Journalismus. Aber ich glaube, man hätte höchstwahrscheinlich schon genauer überlegt, wenn es sich um Journalisten großer Medien gehandelt hätte, ob man dann eine Strafanzeige erstattet hätte. Ich bin auch mal gespannt, wie der Innenminister, der für den Verfassungsschutz zuständig ist, ob der hier eingebunden wurde oder ob er das vielleicht sogar stillschweigend geduldet hat. Von dort gibt es noch keine Informationen.
Wie ist das bei Ihnen vom Deutschen Journalistenverband, Michael Konken? Werden Sie die zwei Journalisten als Verband rechtlich oder auf eine andere Art und Weise unterstützen, da es ja ein grundsätzlicher Fall zu sein scheint?
Wir werden sie jetzt, was die öffentliche Darstellung betrifft, natürlich massiv unterstützen und werden dafür auch die Öffentlichkeit mobil machen. Und der Druck ist in Deutschland heute sehr groß geworden, gestern Abend schon. Das ist ein Thema im Moment, das alle Medien bewegt. Ich glaube, damit hat man auch nicht gerechnet. Und wenn Sie dann auch bei uns Mitglied sind, dann erhalten Sie auch von uns Rechtsschutz. Also insofern brauchen Sie sich darüber keine Gedanken machen. Also wir stehen auf jeden Fall in jeglicher Art hinter diesen Journalisten, die hier mit einer Anzeige jetzt zu kämpfen haben und von Ermittlungen Ermittlungen betroffen sind.
Sagt der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Michael Konken, im Rendezvous. Und hier noch eine dringende Meldung. SRF Verkehrsinfo von 12.49 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel in beiden Richtungen wegen eines defekten Lastwagens gesperrt. 50 Milliarden Franken. So groß ist der Verlust der Schweizerischen Nationalbank nur schon in den ersten 6 Monaten dieses Jahres. Grund dafür sind vor allem die Berge an ausländischen Währungen, allen voran Euros, auf denen die Nationalbank sitzt. Diese haben heute viel weniger Wert. Bleibt die Frage, ist die Nationalbank dem Auf und Ab an den Finanzmärkten einfach ausgeliefert oder könnte sie geschickter investieren und damit bessere Zahlen schreiben? Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Als Hüterin des Frankens hat die Nationalbank in den letzten Jahren massiv Euro und andere Fremdwährungen gekauft und Franken verkauft, um so den Franken abzuschwächen. Mittlerweile hat sie 530 Milliarden Franken in ausländische Währungen investiert. Sie hat vor allem Obligationen gekauft, beispielsweise deutsche oder amerikanische Staatsanleihen. Diese kann die Nationalbank bei Bedarf kurzfristig wieder verkaufen, ohne die Märkte durcheinander zu bringen, sagt Dirk Kniepelt, Professor für Geldpolitik an der Universität Bern. Das unterscheide sie von einem privaten Investor.
Ein privater Investor, der würde sich bei den Anlageentscheidungen oder abwägen die Risiken und die Renditeaussichten der verschiedenen Anlageformen und er würde wahrscheinlich eher in riskantere Papiere investieren.
Also vor allem in Aktien. Die Nationalbank investiert allerdings nur knapp ein Fünftel ihrer Gelder in Aktien. Das ist zwar deutlich mehr als noch vor ein paar Jahren, weil auch die Nationalbank weiß, dass langfristig Aktien besser rentieren als Obligationen. Aber andere große Vermögensverwalter, wie zum Beispiel Pensionskassen, investieren noch deutlich mehr in Aktien als die Nationalbank. Peter Bernholz, Nationalbank-Kenner und emeritierter Professor für Geldtheorie an der Universität Basel, findet, die Nationalbank sollte ihren Aktienanteil nochmals massiv erhöhen.
Also nach meiner Ansicht wahrscheinlich in der Größenordnung von 70%, wenn wir noch das Gold dazu rechnen, bekommen wir etwa vielleicht 80%. Also jedenfalls müssen die realen Anlagen nach meiner Ansicht über 80% betragen.
Statt wie heute 18% fordert Peter Bernholz also 70% und mehr Aktien. Denn er geht davon aus, die Nationalbank werde den Devisenberg noch jahrelang hüten müssen. Und deshalb könnte sie auch kurzfristige Kursverluste bei Aktien aussitzen. Langfristig würde sich das auszahlen. Nur mit dem heutigen Gesetz dürfte die Nationalbank gar nicht so viele Aktien besitzen. Für Experte Bernholz ist das gesetzliche Korsett zu eng. Die Nationalbank darf beispielsweise auch keine Aktien von Banken, Waffenproduzenten oder Umweltsündern kaufen. Sie ist deshalb eingeschränkt in ihrer Anlagetätigkeit. Dirk Kniepelt hingegen stellt sich hinter die aktuelle Anlagepolitik der Nationalbank. Er findet es richtig, dass sie schwergewichtig auf Sicherheit und Liquidität setzt und deshalb 3/4 ihrer Reserven in Obligationen investiert.
Auf mich wirkt die Argumentation der Nationalbank plausibel.
Denn so kann sie sich genügend Spielraum bewahren und notfalls kurzfristig reagieren, falls die Geldpolitik dies erfordert. Aber ob mehr Aktien oder mehr Obligationen, die Nationalbank muss ihre aufgetürmten Reserven auch weiterhin schwergewichtig im Ausland investieren, denn der Markt Schweiz ist zu klein. Deshalb bleibt sie den starken Wechselkursschwankungen ausgeliefert, die sie kaum beeinflussen kann. Entsprechend werden auch ihre Quartalsergebnisse weiterhin stark nach oben und nach unten schwanken. Deshalb ist es die falsche Zeit, noch mehr Risiken einzugehen und noch stärker auf Aktien zu setzen. Denn mehr Rendite gibt es nur gegen zusätzliches Risiko.
Offenbar herrscht Platzmangel für Asylbewerber im Kanton Aargau. Da sagten sich die Verantwortlichen letzte Woche, besser im Zelt als im Zivilschutzbunker. So ließ der Kanton Aargau ein Zeltlager aufstellen, was landesweit für Aufsehen sorgte. Nun sind die ersten Asylbewerber eingezogen. Alex Moser hat sie heute Vormittag besucht.
7 dunkelgrüne Zelte stehen unter hohen Bäumen im Garten einer Asylunterkunft in Aarau. Sie sind 14 Meter lang und 5 Meter breit. Im Innern stehen ein Dutzend schmale Einzelbetten und Schränke, wo die Leute ihre Habseligkeiten lagern können. Es hat Strom und Licht. 11 Männer wohnen zurzeit hier. Für 60 hätte es Platz. Die, die hier sind, wirken zufrieden. Momentan gäbe es nur ein Problem. Kalt sei es hier, kalt hier im Zelt, sagt dieser Asylbewerber aus Libyen. Und auch diesem Flüchtling aus dem Sudan machen die kalten Nächte Mühe.
Ja, gut, like good. Viele, viele kalte sind auch hier. Viele kalt.
Keine Klagen darüber, dass die Asylbewerber in den Zelten Bett an Bett schlafen und kaum Privatsphäre haben. Duschen und Toi-Toi-WCs befinden sich neben den Zelten. Tagsüber sind die Männer im Garten der Asylunterkunft oder in der Stadt. Sie können auch die Räume des Nebengebäudes benutzen. Dieses wird von Flüchtlingsfamilien bewohnt. Der Kanton bietet ihnen im Zeltlager auch Deutschkurse an. Die Idee mit den Zelten sei durchwegs gut angekommen, erklärt Balz Bruder vom Sozialdepartement. Man sei schlicht überfordert gewesen, für die vielen Asylbewerber einen Schlafplatz zu finden. Deshalb habe man auf diese Maßnahme zurückgegriffen.
Wir stellen fest, dass die Maßnahme, die der Kanton Aargau gemeinsam mit der Armee ergriffen hat, durchaus auf Interesse gestoßen ist und dass sich beispielsweise der Kanton Bern jetzt auch überlegt, ob er auf die Armee zugehen will.
Bloß, was ist besser, die Unterbringung im Zelt oder in einem unterirdischen Bunker? Für Balz Bruder ist das Zelt klar die bessere Lösung und dies findet auch die Mehrheit der befragten Asylbewerber, wie dieser Mann aus dem Sudan.
I think it's better than to be outside, you feel free.
Im Zelt fühle man sich freier als in einer unterirdischen Unterkunft. Und der Nachteil mit der Kälte im Zelt dürfte sich mit der nächsten Hitzewelle, die anrollt, wohl auch erledigen.
In den Geschichtsbüchern wird der Juli 2015 wohl mehrmals vorkommen. Es war der Monat, in dem Griechenland ganz nah am Abgrund stand und nicht in den Abgrund stürzte. Und es war der Monat, in dem der Iran wieder auf dem internationalen politischen Parkett Fuß fasste. Auch bemerkenswert, die Schweiz schwitzte wie selten. Die bleibenden Worte des Monats, zusammengestellt von Daniel Hubacher.
Was für ein Monat!
Today is an historic day.
Von diesen historischen Momenten gab es gleich einige in diesem Juli. Da war zuerst mal Griechenland am Rande des Bankrotts. Der griechische Premier Tsipras ließ das Volk abstimmen. Über was genau, das war unklar. Auf jeden Fall sollte das Volk
«Nein»
«Ochi»
sagen. Und es tat es auch.
«I was dead and now I'm, you know, happy».
Das Nein stimmte viele Griechinnen und Griechen zuerst hoffnungsfroh. Man war überzeugt, nun würde Premier Tsipras den Geldgebern gegenüber Forscher auftreten können. Doch das war eine Fehleinschätzung. Tage, quälend lange Nächte später, nach knallharten Verhandlungen, verkündete EU-Ratspräsident Donald Tusk.
Someone can say that we have an agreement.
Das griechische Agreement war da, doch die Bedingungen knallhart. Griechenland bleibt zwar im Euro, aber der Preis ist für alle Seiten hoch. Für Athen und für die Steuerzahler der Eurozone. Für Rolf Weder, Professor für Außenwirtschaft an der Uni Basel, hat Europa das Problem nur auf die lange Bank geschoben.
Was man jetzt macht, ist mein Eindruck, dass man eigentlich das Problem noch schlimmer macht langfristig, dass man es hinausschiebt. Außer, und das hoffen alle, es geht irgendwann von selber weg. Aber da bin ich sehr kritisch.
Von selber geht selten etwas. Aber jahrelange Verhandlungen können auch positiv enden. Das hat in diesem Juli der Iran erfahren. Das Atomabkommen ist da. Der iranische Außenminister Zarif sagte, Iran könne nun ein neues Kapitel, ein Kapitel der Hoffnung aufschlagen.
Today could have been the end of hope on this issue, but now we are starting a new chapter of hope.
Von wegen Hoffnung. Für Israel ist das Abkommen ein historischer Fehler. Der Iran sei der schlimmste Feind Israels und sei nur darauf bedacht, den jüdischen Staat zu vernichten. Doch Nahostexperte Volker Perthes sieht das etwas anders.
Also die Gefahr eines Krieges zwischen den USA und Iran oder Israel und
Iran ist sehr viel geringer, als sie das noch vor ein, zwei Jahren gewesen wäre.
Lassen wir die Weltpolitik, steigen wir aufs Matterhorn. Am 14. Juli 1865, also vor 150 Jahren, gelang das einer Seilschaft um den Briten Edward Whymper. Doch nur drei Erstbesteiger kehrten zurück, vier stürzten in den Tod. Ein Zermatter soll die Seilschaft gewarnt haben.
Ich habe schon immer gesagt, und ich sage es immer, der Berg will nicht, dass man absteigt.
Zermatt feiert in diesem Jahr trotzdem die Erstbesteigung ausgiebig. Das Horu ist für viele Menschen weltweit der Berg.
Also der Berg hat einfach eine Einwirkung und eine Kraft auf einen, die man so nicht beschreiben kann. Ja.
The shape is nice. It's so unique.
Ja, Matterhorn ist gewaltig. Ist für mich oder für viele der schönste Berg der Welt.
Ich würde einfach sagen, dass Zermatt wahnsinnig Schwein hatten, dass so einen tollen Berg vom Herrgott bekommen haben.
Hoch oben, auf dem Gipfel, dort mag es in diesem Juli temperaturmäßig erträglich gewesen sein. Weiter unten aber, dort gab es viele Schweißtropfen.
36 Grad und es wird noch heißer.
Es werden 32 bis 37 Grad erwartet.
Es wird heiß, die Temperatur steigt auf 30 bis 35 Grad.
Im Mittelland sonst sind Temperaturen, die Rekordtemperaturen etwa bei 37 Grad.
Daniel Hubacher mit den Worten des Monats Juli. Eins nach eins in den Sommerwochen, wenn das Tagesgespräch Pause macht, ist das auf Radio SRF 1 und 4 Zeit für Gespräche mit Männern und Frauen, die in der Schweiz etwas angepackt haben oder die, wie diese Woche, mit einem Erbe umgehen mussten. Der Erbe der Marinello-Läden, Luciano Marinello, erzählt, mit welchen Gefühlen er sich vom Familienbetrieb trennte. Und ganz zum Schluss der Sendung hören Sie, was Schweizerinnen und Schweizer sich wünschen.
Ich wünsche mir Weltfrieden, dass die Asylanten daheim bleiben können.
Unser Schlusspunkt dann zum 1. August. Jetzt aber zu den Schlagzeilen und die bringt uns Bettina Studer.
Die Olympischen Winterspiele 2022 finden in Peking statt. Der einzige Gegenkandidat, das kasachische Almaty, geht leer aus. Austragungsort für die Olympischen Jugendspiele im Winter 2020 ist Lausanne. Die Schweizerische Nationalbank hat im ersten Halbjahr 50 Milliarden Franken Verlust gemacht, vor allem wegen des starken Frankens. Damit ist unklar, ob die SNB den Kantonen dieses Jahr Geld ausschütten wird. Die Nummer auf dem entdeckten Steuerruder zeigt es eindeutig. Das Flugzeug-Wrackteil, das auf der französischen Insel La Réunion gefunden wurde, gehört tatsächlich zu einer Boeing 777. Das sagte der stellvertretende malaysische Transportminister.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.